Offenbarung 13, die ersten 10 Verse. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern blasphemische, lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panda und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet. Und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen. Und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Und es tat sein Maul auf, zu Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Und ihm wurde Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm wurde Macht gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Und alle, die auf Erden wohnen, beteten es an, deren Namen nicht vom Anfang der Welt an geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Hat jemand Ohren, der höre. Wenn jemand ins Gefängnis soll, dann wird er ins Gefängnis kommen. Wenn jemand mit dem Schwert getötet werden soll, dann wird er mit dem Schwert getötet werden. Hieß Geduld und Glaube der Heiligen. Wir wollen beten. Vater der Herrlichkeit, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du bist der Einzige, der Zukunft exakt weissagen kann. Du bist der, der die Fäden in der Hand hält, Geschichte lenkt, Geschichte leitet und Geschichte zum Ziel führt. Und wenn wir uns auf dein Reden, auf dein Wort verlassen, so haben wir unser Haus, unser Lebenshaus nicht auf Sand gebaut. Und du sprichst in deinem Wort: Suchet mich, suchet mein Angesicht und lebt. Dein Angesicht suche ich. Herr Jesus, wir spüren, wie bewegt die Zeiten geworden sind. Und wir möchten uns noch fest an dir halten und dir danken, dass du uns hältst. Wir möchten noch zielorientierter laufen. Wir möchten noch mehr dahinten lassen, was dahinten ist, und uns nach dem ausstrecken, was vor uns liegt. Es geht dir entgegen, dem Wiederkommenden. Und wir danken dir jetzt auch für diesen Abend, für die Bibelstunde, für die Gemeinschaft, dein Wort. Fülle du diesen Abend, segne auch unsere Geschwister, die sich an anderen Orten versammeln. Segne den Lauf deines Wortes und hab du Dank, dass es noch frei und unverboten verkündigt werden darf. Wir preisen und loben dich und rühmen deinen Namen. Amen. Ja, vor einigen Jahren habe ich auf einer ganz weltlichen Weise, also es hat nichts irgendwie, jedenfalls ist mir nichts bekannt, mit einem religiösen oder frommen Bezug zu tun, ein Buch entdeckt, das David Engels, ein Professor für römische Geschichte an der Freien Universität Brüssel, im Jahr 2013 veröffentlicht hat, in Französisch ursprünglich. Und dieses Buch hat in Frankreich große Wellen geschlagen. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere es kennt. Auf dem Weg ins Imperium. Und ich lese einmal den Klappentext vor. Also David Engels ist der Autor. Quo vadis Europa? Also wohin geht's Europa? Für den Historiker David Engels steht fest, die europäische Demokratie steht unwiderruflich am Abgrund. 2013 veröffentlicht. Auf den Spuren von Oswald Spengler vergleicht der Professor für römische Geschichte die Lage der Europäischen Union mit den Verhältnissen in der dem Untergang geweihten späten römischen Republik. Er lässt antike Philosophen zu Wort kommen und stellt ihren Ausführungen aktuelle Statistiken zur Situation Europas gegenüber und entdeckt dabei verblüffende Parallelen. Staatsverschuldung, explodierende Sozialbudgets, Immigrationsproblematik und Bevölkerungsrückgang, Technokratie und Politikverdrossenheit, der Verlust von Freiheit und Demokratie. All diese scheinbar so modernen Probleme leiteten bereits vor 2000 Jahren in Rom die Transformation der Republik in das autoritäre Regime von Augustus ein, also dem ersten Cäsar. Und im Klappentext, das wir hier nicht vorenthalten, da fasst das nochmal kürzer, prägnanter fast zusammen. Anhand von 12 Indikatoren vergleicht er verschiedene Aspekte der Identitätskonstruktion der Europäischen Union mit Krisensymptomen der ausgehenden Römischen Republik und zieht dabei beunruhigende Parallelen. Der Wandel von einer von Werteverlust, Dauerkrisen, Reformstau und politischen Immobilismus, also Unbeweglichkeit, gekennzeichneten Republik zu einem autoritär regierten Imperium zeichnet sich, so David Engels, sich heute auch in der Europäischen Union ab. Also mit anderen Worten, der Historiker, Fachmann für römische Geschichte, sieht große Parallelen zum ersten Jahrhundert, also sogar in den Jahrzehnten vor dem ersten Jahrhundert, in der Zeit nach Julius Caesar, wo die Republik formal fortbestand hat. Die Römische Republik war ja eigentlich keine Demokratie in unserem Sinn. Das Volk war über die Senatoren vertreten, aber das war natürlich eigentlich eine Elite. Aber es war formal eine Republik, keine Monarchie. Und dann hat ja Julius Caesar sich eigentlich diktatorische Vollmachten angeeignet und dann, ich weiß nicht, ob Ihre Geschichtskenntnisse ausreichen, aber dann sein Adoptivsohn, der dann Augustus genannt wird, der war der erste so Alleinherrscher und fast allmächtige Figur in dieser augusteischen Zeit. Und dann kamen natürlich Tiberius, dann kam Caligula und dann kam Claudius, Nero und dann die flavischen Kaiser. Und das hat sich immer mehr gesteigert. Und das Interessante ist, dass formal das Römische Reich immer Republik geblieben ist. Jetzt mögen Sie sagen, warum erzählt er uns das? Das ist ja alles interessant, weil genau, wie wir noch heute sehen werden, auch die Bibel eine Parallele vom 1. ins 21. Jahrhundert zieht. Und das ist interessant. Und wenn man jetzt so mal diese Diagnose dieses Mannes auf sich wirken lässt, dann muss man sagen, in vielem, was er hier so schlagwortartig beschrieben hat, was in dem Buch natürlich ausführlicher dargestellt hat, wurde, dass das doch auch heute zu 2013 sich noch eher verstärkt hat. Nicht nur das Stichwort Dauerkrise. Und andere Dinge, ich will jetzt nicht zu politisch werden. Aber es ist wirklich, als man den Text so, wenn Sie den gehört haben, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, man könnte fast denken, das steht heute in der Zeitung über die EU. Man muss immer überlegen, spricht der jetzt eigentlich von der EU oder von Rom? So treffend und parallel läuft es. Also heute der zweite Teil auf dem Weg ins Weltreich oder ins Welteinheitsreich. Es werden insgesamt 5 Teile sein. Nächsten Mittwoch die Fortsetzung dann von Offenbarung 13 und dann reden wir noch zweimal über die babylonisch-antichristliche Einheit nach Offenbarung 17. Ich muss Sie noch mal kurz auf die Spur mitnehmen. Ich weiß nicht, ob Sie die Bibelstunde vor 14 Tagen verfolgt haben und wenn ja, ob Sie es noch so im Kopf haben. Ich habe damals gesagt, die Einheit, das ist eigentlich ein Grundgedanke Gottes. Die Einheit einer Menschheit, die Einheit der Welt, das ist eigentlich ein Urgedanke Gottes. Gott hat nicht Norweger, Franzosen und Eskimos und so ursprünglich geschaffen, sondern eine Menschheit, keine unterschiedlichen Rassen. Es gab zwar beide Geschlechter, aber die sollten sich ergänzen, aufeinander bezogen sein. Es gab keine Nation, es gab keine verschiedenen Sprachen, es gab keine Grenzen, es gab nicht mehrfach den Garten Eden. Das ist der Urgedanke Gottes, Einheit. Und ich habe dann gesagt, das ist das, was Gott am Ende der Tage wieder anstrebt. Ja, durch einen langen, langen, langen Prozess soll alles wieder unter ein Haupt, unter Christus Jesus kommen. Und das geschieht stufenweise. Die erste Gruppe, in der diese Einheit verwirklicht ist, jetzt innerlich und dann auch sichtbar, wenn sie offenbar werden wird in Herrlichkeit, das ist die Gemeinde. Zinzendorf zum Beispiel hat bei seinen hauskreisähnlichen Banden und Chören, so hat er das genannt, und das war für die Zeit, die noch nicht so weit weg war vom Absolutismus, Ständegesellschaft, sehr, sehr ungewöhnlich, alle gesellschaftlichen Schichten und Hierarchien nivelliert. Da konnte ein Adliger, vielleicht sogar aus dem Hochadel, selber war Zinzendorf aus dem Hochadel, neben einem Knecht sitzen. Ja? Also da ist wieder die Einheit da. Der neue Mensch, das ist das Ziel. Also in der Herrlichkeit wirst du nicht als erstes fragen, sag mal, was hast du für einen Pass? Oder hast du einen Impfausweis? Kann man vielleicht dann auch, muss man auch nicht fragen, ja? Sondern wir werden eine Sprache haben, ein Herz der Liebe Christi und Mensch begegnet Mensch. Ja? So, das ist also sehr wichtig, das zu erkennen, dass wir nicht eine Anti-Haltung entwickeln gegen alle Einheitsbestrebungen. Es gibt, und das ist etwas sehr Wertvolles, die positive Variante. Ich will nur noch mal die Una Sancta, die heilige Einheit, im hohepriesterlichen Gebet Jesu in den Raum stellen, auf dass sie alle eins seien, dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Die Einheit unter konfessionsverschiedenen Christen und auch in Lehrauffassung abweichenden wirklichen wahren Christen ist ein hohes Gut. Man muss sich sehr gut überlegen, ob man das Recht hat, sich von anderen zu distanzieren wegen zweit- und drittrangigen Fragen. Natürlich nicht wegen erstrangigen Fragen. Da ist die Wahrheit zu beachten. Und da haben wir Christen, ich sage es mal pauschal, seit 2000 Jahren vielfach gegen das Wort verstoßen. Die Liebe zu allen Heiligen. Dass ich, so wie es Karl Geyer gesagt hat, nicht zuerst frage, wo kommst du her und in welche Freikirche, Gemeinschaft gehörst du, sondern bist du ein Kind Gottes, gehörst du Jesus, dann bist du meine Familie. Mal völlig unabhängig, wie du bestimmte Dinge genauso siehst. Una Sancta, auf dass sie alle eins seien, mit der Folge, dass die Welt erkennt, du hast den Sohn gesandt. Paulus spricht in Epheser 2 vom neuen Menschen in Christus Jesus. Und auch für die Gesamtmenschheit strebt er das Ziel an, alles unter ein Haupt zusammenzufassen. Die ganze Menschheit wird sozusagen organisch eingegliedert in den neuen, den zweiten Adam, den letzten Adam, in das Haupt Christus Jesus, eine neue Welt. Nun, woher, haben wir dann gefragt, kamen jetzt eigentlich dann Grenzen, verschiedene Sprachen, Rassen? Ursprünglich gab es ja keine Rassen, unterschiedlichen Rassen, das gab es ja nicht. Und wenn Sie nur erinnern, das war alles Folge der Abfälle, Mehrzahl, von Menschen von Gott. Also der Kampf mit Flora und Fauna, Survival of the Fittest und solche Dinge, das kam ja alles mit dem Sündenfall, Tod und Krankheit in die Welt durch den Abfall Adam und Evas von Gott. Davor gab es keine bakteriellen Erkrankungen, auch keine viralen. Ich weiß zwar nicht, ob es die Jungs schon gegeben hat und Mädels, ich meine, der Virus ist ja kein Mädel, das ist ja gar kein Organismus, aber ich weiß nicht, ob die schon da waren und was für eine Funktion die hatten, wenn sie da waren. Aber krank wurden die Leute nicht und gestorben sind sie auch nicht. Das kam erst später in die Welt. Und dann haben wir weitere Gerichtseinschnitte mit der Rebellion gegen Gott in den Tagen Noahs. Danach haben wir Sem, Ham, Japhet nach der Bibel, dann die Aufteilung in Gruppen, in auch verschiedene Prägungen, sage ich mal. Rassen ist vielleicht zu viel gesagt, aber es gibt eine Ausdifferenzierung innerhalb der Menschheit. Und dann nach dem Turmbau zu Babel haben wir verschiedene Sprachen, die dann auch Kultur- und Sprachgrenzen generieren, also erzeugen, und dann nachher auch Ländergrenzen. Und das hat damit zu tun, dass Gott den Menschen beschneidet, gerichtsmäßig beschneidet, weil er, solange er nicht im Geist Gottes ist und sich zusammenfindet, fast hätte ich gesagt, zusammenrottet, es nicht positiv ist, sondern zur Rebellion gegen Gott kommt. Also eine große Gruppe kann zusammenkommen. Positiv ist, wenn es der Geist Gottes treibt. Wenn eine große Gruppe zusammen, gut, es kann auch friedlich gehen, ich nehme mal nicht an, dass bei Gottfried Fischer, wenn er mit seinen Chören gesungen hat, Mord und Totschlag geherrscht hat. Aber grundsätzlich sind dort zumindest seelische Prozesse oder vielleicht auch Gottes gegensätzliche Prozesse. Gott will nicht Massen, ohne dass sie seinen Geist haben. Und der Feind will das Gegenstück. Der Feind will Massen, aber gesteuert vom Fleisch und von seinem Geist und nicht vom Geist Gottes. Also es ist schon mal sehr wichtig, das zu erkennen, dass Gott Scheidungen und Trennungen bis zur Wiederkunft Jesu und sogar darüber hinaus vorgesehen hat. Während wir in der Endzeit, in der Zeit vor Jesu kommen, die Entgrenzung haben. Die Welt entgrenzt sich. Alles, was Gott aufgerichtet hat, wird niedergerissen. Eine neue Welt wird geschaffen. Eine neue Welt, eine friedliche Welt, eine paradiesische Welt ohne Gott. Nun, diese ganze Entwicklung, diese teuflische Vorwegnahme von Grundgedanken Gottes, die er übrigens auch in anderen Dingen in unserem Leben und überhaupt bei den Menschen versucht zu verwirklichen, der Teufel arbeitet oft damit, dass er das scheinbar selbe anstrebt und verheißt und verspricht wie Gott, aber immer auf einem Weg, das ohne Gott und durch Selbstbestimmung und durch, ich sag mal mit dem biblischen Begriff, durch das Fleisch des Menschen. Ich mache mal ein Beispiel, dann versteht man es besser. Der Nationalsozialismus war auch eine Massenbewegung und die Menschen waren auch begeistert. Aber den Nationalsozialisten war es völlig egal, was die Menschen in ihrem Innern dachten. Hauptsache, sie marschieren äußerlich mit. Bei Gott ist genau umgekehrt. Wer nur religiös äußerlich mitmarschiert, das verachtet Gott. Er möchte die Herzen und die Einheit von innen in der Außendarstellung, in der Vielheit. Und der Feind uniformiert äußerlich. Und was innen läuft, ist ihm eigentlich egal. Hauptsache, er hat die Masse so in seiner Hand. Das sind also so Grundelemente. Und in der Endzeit und in der Letztzeit, das ist ja die Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi, die unmittelbare Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi, da ist die Zeit der Ausreife nach Matthäus 13. Und da schafft der Teufel sein Meisterwerk. Er weiß, die Wiederkunft Jesu Christi ist nahe und er treibt sein Projekt über Jahrhunderte, Jahrtausende voran und Gott lässt es ihm gelingen, dass er, wie auf der positiven Seite der Geist Gottes und Jesus Christus seine Werkzeuge und die, die ihm dienen hat und die von ihm erfüllt sind, seinen Leib hat, so schafft sich heute durch die Zeit hindurch und vor allem hin zu den letzten Tagen der Feind auch Werkzeuge und auch einen Leib, auch Ausführungsorgane, die allerdings nicht natürlich vom Geist Gottes beseelt sind, sondern von seinem Geist. Er nutzt dazu, das müssen nicht Satanisten sein, aber er nutzt dazu vielfach auch einfach die menschlichen Lüste und Begierden und Sünden, Machttrieb, Egoismus, Neid und spielt sein Spiel damit. Aber er hat einen Plan. Und jetzt kommen wir mit Riesenstritten, wenn wir diese Strategie des Feindes sehen, Richtung Offenbarung 13. Denn Offenbarung 13 als ein spezieller Teil in dem besonderen Buch der Offenbarung. Das Buch der Offenbarung ist sehr wichtig, das kann man nicht weglassen. Ich hatte jetzt vor gut einer Woche zum ersten Mal ein Online-Meeting. Also Online-Meeting habe ich schon öfters gehabt, so mit einer Einzelperson. Aber das war nun ein studentischer Kreis in einer deutschen Großstadt. Die haben mich angefragt, ob ich über die Offenbarung etwas sage. Und da waren wir, immer der gesprochen hat, war groß im Bild und die anderen waren klein daneben. Ja, also hat ganz gut funktioniert. Das war ganz erstaunlich. Jeder saß zu Hause. Und es war, und da haben die auch dann, fragte dann eine, naja, also mit der Offenbarung, was man denn da empfehlen kann, das wäre ja so schwierig zu verstehen. Man sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht, man blickt gar nicht durch. Und dann habe ich gesagt, was ich Ihnen schon oft gesagt habe, man muss mit einer übernommenen Systematik an die Sache herangehen, diese Systematik, diese Schau lernen, durchdringen und dann, wissend, dass da auch Fehler drin sind, Stück für Stück, immer wieder beim Lesen oder bei Gedanken oder Parallelen, Veränderungen vornehmen. So kann etwas werden. Wer versucht quasi aus dem Nichts das zu verstehen, wird scheitern. Es geht nicht. Muss ein Modell haben. So, und mein Modell ist ja ein konsequent eschatologisches Modell. Das heißt, die Offenbarung schließt deswegen die Bibel auch ab, weil die Offenbarung zeigt, Jesus kommt wieder, der Herr richtet sein Reich auf. Große Phase. Und in der Offenbarung haben wir in den Kapiteln 6 bis 19, 19 kommt ja der Herr wieder auf dem weißen Pferd, das ist das Bild. 20 das Reich Gottes, 21 neue Himmel, neue Erde, neues Jerusalem. Also da beginnt das Reich Gottes sichtbar. Und in den Kapiteln 6 bis 19 haben wir die Darstellung der letzten Jahre vor der Wiederkunft Jesu Christi. So, da haben wir ganz positive Dinge. Die Endzeit und die Letztzeit hat Chancen und positive Möglichkeiten, wie man sie sonst nicht hat. Aber eben auch ganz negative Dinge. Ganz gemäß Matthäus 13, wo der Feind ja den Taumel läuft, das Unkraut zwischen den guten Samen des Wortes sät und dann wollen die Jünger ausreißen und dann die Knechte ausreißen und dann sagt der Herr, nein, lasst beides zusammenwachsen, bis die Zeit der Ernte kommt. Dann will ich den Schnittern gebieten, das Unkraut zu verbrennen und die Frucht zu sammeln und in die Scheune zu bringen. Und das ist unsere Zeit. Das Gute und das Böse wächst nebeneinander und reift vor der Wiederkunft aus. Das heißt, von daher leben wir in der Zeit der Ausreife. Und deswegen heißt es in unserem Text und in anderen prophetischen Texten immer wieder, und er hatte gelingen und es gab ihm Gott und es wurde ihm gegeben. Es darf jetzt zum Ziel kommen. Negativ und Gott sorgt natürlich auch für das Positive. Ja. Zeit der Ausreife, sodass wir dann in der 70. Jahrwoche, in den letzten 7 Jahren, die in Offenbarung Kapitel 6 bis 19 beschrieben werden, diese Zeit haben der Vollausreife, der Kulmination zwischen Gottes und Weltreich. Diese Zeit bringt nichts Neues, aber sie bringt den Endkampf. Also, Sie glauben nicht, was ich alles zugeschickt bekomme, was ich mir alles anhören und anlesen muss. Ich schaffe gar nicht alles, das ist mal von abgesehen. Aber bei manchen hat der Endkampf schon begonnen. Ich freue mich über jeden Bruder und über jede Schwester, die hellwach ist. Das ist mir tausendmal lieber wie die Schlaftabletten, die immer abwinken bei allem. Über die kann die Planierraube drüber fahren und sie sagen, war was? Da freue ich mich lieber über jemanden, der es vielleicht ein bisschen überzieht. Aber es ist meines Erachtens ein Riesenproblem, dass wir in den Vorstadien der letzten Dinge die letzten Dinge ausrufen, also Fehlalarm blasen, um dann anschließend in einen tiefen Schlummer zu versinken und von der eigentlichen Welle überrollt werden. Verständlich? Ich bleibe noch mal bei meinem Titanic-Bild von vor einigen Wochen. Die Titanic hat den ersten Eisberg oder so einen kleinen Eisbrocken getroffen, Leck geschlagen, Wasser dringt ein, Maschinen gestoppt, Riesen, Tohuwabohu auf dem Schiff und durcheinander und Angst, gehen wir unter. Schnell hat man alles im Griff, dichtet das Leck ab, volle Pulle wieder voraus und dann wird Party gefeiert. Und kein Mensch denkt daran, dass es demnächst ja gegen den großen Eisberg gehen kann, wirklich mit der Katastrophe. Und das ist so ein bisschen meine Vorstellung. Ich mag mich irren, es ist aber mein Gedanke, der mich sehr stark jetzt beschleicht, dass jetzt also in unnüchterner Weise, sowohl auf weltlicher Seite als sogar in christlichen Kreisen, Dinge gehypt werden. Versteht man das? Also nach oben gepusht werden. Da sind es eigentlich sehr stark die Medien. Übrigens in beide Richtungen. Es wird also meines Erachtens übertrieben, was die Gefährlichkeit betrifft und es wird übertrieben, was da alles angeblich nicht so wäre. Ja? Also es ist wirklich schwer. Ich sage, Herr, da blickst du wirklich nicht mehr durch. Aber da ein gesundes Maß und Mitte zu haben, wage ich gar nicht an. Ich habe nur den Eindruck, es polarisiert immer mehr. Es gibt ganz wenig Nüchternheit, schon rein auf der Welt. Und leider gibt es das auch bei den Christen. Bis hin zu Entzweiungen. Wenn du das nicht so siehst, da gibt es richtig Krach, haben sie es auch schon erlebt. So, und ich sage nur, wachsam bleiben, die Dinge prüfen, aber nicht immer Alarm blasen bei jeder Gelegenheit. So weit sind wir noch nicht. Aber wir sind, so wie ich schon mehrfach jetzt sagte, in der Zeit der Senkwehen. Ist ja interessant, Lockdown heißt ja eigentlich auch einlocken, ja, aber das ist jetzt reiner Zufall. Eine Senkwehe, eine sehr heftige Senkwehe zum ersten Mal weltweit. So etwas gab es ja noch nie. Und meines Erachtens ist das alles noch, ich will nicht sagen Vorfeld, aber es ist noch nicht das Eigentliche, das Entscheidende, mal davon abgesehen, dass die Gemeinde in diese allerletzte Zeit nach meinem Verständnis wohl gar nicht kommen wird. So, also und jetzt habe ich gesagt, und Systematik ist wichtiger wie Detailauslegung, weil das vergessen sie zum Teil wieder. Und das kann auch daneben liegen, aber wenn die Systematik, dann kann, damit kann man was anfangen. Ja? Also Offenbarung 6 bis 19, wenn diese Systematik stimmt, dann sind wir bei Offenbarung 13 mitten in den letzten 7 Jahren. Darum geht's. Nun, was mitten in den letzten 7 Jahren läuft, das heißt ja nicht, dass das nicht schon vorher beginnt, sich abzuzeichnen. Der Nationalsozialismus, der begann ja schon im Antisemitismus im Kaiserreich, in Österreich und im Deutschen Kaiserreich und dann vor allem dann auch in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, Dolchstoßlegende und all diese Dinge, Generäle ganz ungute Rolle gespielt. So, also, aber der zeigte dann sein Gesicht, 33 und vor allem dann 36, 37 fortfolgende. Und so ist es so, dass die Dinge natürlich heute schon anfangen. Aber wie lange sie brauchen zur Vollausreife, weiß ich nicht. Das wird ja mit Wehen verglichen. Und Wehen treiben die Dinge voran. Gerade sind wir wieder in einer Wehenzeit. Es ist viel, viel in Bewegung. Und ich beobachte nun ja das Geschehen auch schon 40 Jahre lang. Ich habe die Bundesrepublik Deutschland, die Gesellschaft, weltweit ist für mich schwer zu beurteilen, aber hier in diesem Land kann ich es, glaube ich, sagen, noch nie so aufgeregt und so desorientiert und offen für alles Mögliche erlebt wie dieser Tage. So habe ich die Gesellschaft noch nie erlebt. Wie gesagt, man findet alles in alle Richtungen. Aber du merkst richtig, da ist etwas am Brechen. Etwas, was seit dem Zweiten Weltkrieg in den 70 Jahren Bestand hatte. Ich will jetzt nicht sagen, der gesellschaftliche Konsens ist am Brechen, aber jeder, der ein bisschen spürt, merkt, es ist eine Umbruchssituation. Gell? Wie gesagt, das muss nicht zum Letzten sein, das wollte ich damit nicht nur sagen. Nur man spürt, es kommt was anderes, es kommt was Neues. Wenn wir jetzt Offenbarung 13 genauer anschauen, dann müssen wir feststellen, wir haben vorher die Schilderung, wie Gott nochmal in diesen letzten Jahren eine gewaltige Evangelisation durch 2 Zeugen, so werden die genannt, in Israel schenkt. Da kommen noch viele zum Glauben. Selbst nach der Entrückung der Gemeinde kommen noch viele Menschen zum Glauben. Manche werden Märtyrer werden, werden dann teilhaftig sein der ersten Auferstehung. Aber es gibt Jesus-Leute durch die ganze Offenbarung hindurch, bis zum Schluss. Also eine gewaltige Evangelisation, 2 Zeugen, Kapitel 11. Kapitel 12 haben wir im Bild des Drachen, das ist eine geflügelte Schlange, den Satan, der wird da direkt so genannt, das ist gar keine Auslegung, das ist der Satan. Und der verfolgt Juden. Und das geht ja nun wirklich wie ein rotes Band, wie ein roter Faden durch die Geschichte. Übrigens auch durch eine Teilung, die Gott verordnet hat. 1. Mose 12 gab es plötzlich 2 Gruppen in der Menschheitsfamilie. Abraham, Isaak, Jakob und ihre Nachfahren. Und die anderen, die Nationen. Und von da an gab es auch Neid und Antisemitismus. Gott scheidet, der Mensch fügt sich nicht und antwortet mit Hass. Und in Offenbarung 12 wird uns dann der Ur- und Erzantisemit, der Teufel, diese treibende Kraft und Macht in der unsichtbaren Welt geschildert, der aber bei seinen Verfolgungsmaßnahmen, ich will es mal so zusammenfassen, nur bedingt Erfolg hat. Können Sie nachlesen, Offenbarung 12. Die Frau floh in die Wüste und wurde von Gott bewahrt und so. 1260 Tage ist die zweite Hälfte der Jahrwoche. Das sind genau 3,5 Jahre, 42 Monate. So. Und dann hat dieser Teufel Wut. An anderen Stellen wissen, er ist auf die Erde geworfen worden. Das steht auch Offenbarung 12. Er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und nun, gleichsam wie ein kosmischer Zaubermeister, bringt er seine Werkzeuge für den letzten, diesmal wirklich Endkampf hervor. Johannes, der Seher von Patmos, sagt: Und ich stand am Ufer des Meers, und aus dem Meer, so die ersten Verse von Kapitel 13, stieg ein Tier. Und dann wird noch ein anderes Tier geschildert, das ist eins dieser Häupter von diesem ersten Tier, das 10 Hörner und 7 Häupter hat. Und dann aber ein Haupt wird dann auch noch als Tier bezeichnet. Und dann gibt es noch ein weiteres Tier, das dieses Tier, dieses eine Haupt besonders begleitet. Deswegen habe ich mal gesagt, der Teufel rüstet für den Endkampf in einer antichristlichen Welt, Welteinheit, und benutzt vor allem 3 Drachenkindern. Ja, 3 Kinder, geistige Kinder, 3 Drachenkinder. Das Tiersystem, das erste Tier, das ist der Antichrist, und das zweite Tier, das ist der falsche Prophet, das ist der Goebbels der Letztzeit. Ich hatte, um das noch mal kurz zu beleuchten, ja, von den Linien gesprochen, die schon immer in der Menschheit sind und die auch jetzt in diese Zeit hineinlaufen. Schauen Sie, der zunehmende Antisemitismus, auch insbesondere in Europa. Ich habe dieser Tage eine Zusendung bekommen aus der Jüdischen Allgemeinen. Und da wurde der Historiker Michael Wolfson, selber Jude, seinen Militärdienst hat er übrigens in Israel geleistet, aber er ist deutscher Professor, war an der Bundeswehrhochschule in München als Historiker tätig. Und er wird nach den antisemitischen Straftaten in Deutschland gefragt, ob sie zugenommen haben, ob sie unsicher fühlt. Und haben Sie schon mal daran gedacht, nach Israel auszuwandern? Also jetzt nun wirklich ein nüchterner Mann. Ja, eindeutig. So, Wolfson. Das Fühlen ist aber ein Ergebnis, deutscher Professor, das Fühlen ist aber ein Ergebnis von Wissen. Die Gefahr ist real, nicht eingebildet. Zum Auswandern bin ich zu alt, aber wenn ich jünger wäre, würde ich mir die Frage stellen. Als ich 1970 aus Israel wieder nach Deutschland zurückgekehrt bin, hatte ich eine Auswanderung aus Sicherheitsgründen für absurd gehalten. Klar, ich habe ja die 70er, 80er auch erlebt. Irgendwie kommt mir es fast wie goldene Zeiten vor. Entweder ist es schon das Alter bei mir, dass die Vergangenheit ja immer ein Stück weit verklärt, aber irgendwie, es war so, Jürgen, dir geht es vielleicht auch so, so eine unbeschwerte Zeit. War eine unbeschwerte Zeit. Also er sagt, da hätte ich nie an Auswanderung gedacht. Und jetzt, dieser Mann, der das wirklich gut beurteilen kann, heute ist das für jeden Juden in Deutschland leider eine durchaus realistische Fragestellung. In Deutschland werden die Gewalttaten gegen Juden weiter zunehmen. Denn ganz allgemein hat innere Sicherheit in Deutschland, ich sage es jetzt mal ganz diplomatisch, Defizite. Und er wird dann gefragt, von wem diese Gewalt ausgeht, und das will ich Ihnen nicht vorenthalten. Aber wir wissen aus allen Studien, den amtlichen Statistiken zum Trotz, dass die größte Gewaltgefahr auf der Makroebene von Islamisten ausgeht, gefolgt von Linksextremisten. Erst auf Platz 3 kommen die Rechtsextremen. Wer nur eine dieser 3 Gefahren thematisiert, ermöglicht Linksextremisten und Islamisten frei zu agieren. Also es sind schon erschreckende Worte, die auch die französischen Juden teilen. Das europäische Judentum, wo ja das antichristliche Reich besonders da sein wird, heute schon spüren, wie dieser Geist gegen sie sich mehr und mehr wendet. Aus welchen Gründen jetzt auch immer. Allen Bekundungen zum Trotz. Es ist traurig, man legt in Auschwitz, in Dachau, in Birkenfeld Grenze nieder, hält wunderbare Reden, und ich nehme das den Leuten auch ab, aber vergisst die jetzt Lebenden. Jedenfalls ein Stück weit. Zweites Schlaglicht, Dänische Bibelgesellschaft, Bibel 2020. Bei 59 der über 60 Nennungen Israels im Neuen Testament wurde der Gebrauch des Begriffes Israel gestrichen, mit Juden ersetzt. Man wollte nicht die Assoziation mit Israel, mit dem heutigen Israel, sage ich mal so. Im Alten Testament ist noch krasser. Man will den Zugang zur Bibel leichter machen, aber man verfälscht sie. Denn die Geschichte Gottes ist eben auch eine Geschichte mit Israel und mit dem Land Israel. Und das Volk und das Land, das hat auch heute etwas mit diesem Gott, ihrem Bundesgott zu tun. Und diese Spur will man vermischen. Übrigens, wissen Sie, dass vor 80 Jahren es bei den deutschen Christen ähnliche Tendenzen gab? Da durfte ja das Christentum nicht jüdisch sein. Lesen Sie mal in den Geschichtsbüchern nach. Es musste verdeutscht werden, sozusagen. Also Offenbarung 13 zeigt uns dieses Meisterwerk des Teufels, bitte nicht falsch verstehen. Dieses Schlussgebilde, diese Kampfmaschine. Aber nicht, dass Sie denken, da kommt so ein Todesstern wie bei Star Wars und Galactica oder was, sondern das ist alles sehr human, demokratisch, das ist alles Fortschritt, das ist alles zum Guten, Menschenrechte. Verstehen Sie? Das kommt nicht als Bestie, sondern als wirklich erfüllende, beglückende Zeit. Aber Gott braucht man nicht. Postmoderne. Meines Erachtens sind wir. Neulich hat mir ein Bekannter oder hat mir jemand geschrieben, wir sind jetzt 33, sag ich, nein, erst muss 29 kommen. Ob das jetzt schon 29 ist, weiß ich nicht. 29 war der Börsencrash und dann 6 Millionen Arbeitslose. Und dann kam die braune Soße. Wir sind noch nicht hier, wenn das mal meine Jahrwoche wäre. Wir sind noch hier vorne. Wie weit, weiß ich nicht. Es kann auch noch mal ziemlich ruhig werden. Die Titanic kann noch mal Fahrt aufnehmen einige Jahre. Ich weiß es nicht, kriege immer Prügel regelmäßig, wenn ich das sage, aber ich werde nicht müde, das zu sagen, weil ich Sie einstellen möchte auf, es kann alles zack, zack gehen. Und ich sage mal, übermorgen sind wir beim Herrn. Und es kann aber auch so sein, dass sich das noch so lange hinzieht, wie wir es nie erwartet hätten. Als ich Ende der 80er sagte, das kann noch 30, 40 Jahre gehen, da habe ich auch schon Prügel gekriegt. Jetzt sind es 30 Jahre später. Ich sage ja nicht, es geht 30, 40 Jahre. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich es nicht weiß, kann ich auch nicht sagen, es muss schnell geschehen. Sonst sage ich ja doch, ich weiß es. Die Dinge können Sie überschlagen und Sie können sie in die Länge ziehen. So wie Wehen halt sind. Ich habe ja schon manchmal erzählt, beim ersten Mal dachte ich, zur Sportschau bin ich zu Hause. Aber das zog sich dann und zog sich dann. Da ist kein Verlass drauf. Dann haben die wieder ganz aufgehört, da kriegst du die Krise. Das musst du ja als Mann alles auch durchstehen nebendran, ne? Wichtig ist, auch die nationalsozialistische Zeit blieb formal in der Weimarer Verfassung. Die wurde natürlich maximal gedehnt. Aber formal blieb das immer eine Demokratie. Ja? Der Führer wurde ermächtigt und dann gab es halt keine Wahlen mehr. Aber formal blieb das so. Die Republik blieb formal immer Republik, obwohl die Zäsaren quasi die Alleinherrschaft hatten. Also ich mache mal ein Beispiel, wie die das durchgesetzt haben. Erstmal konnten sie alle möglichen Senatoren verklagen oder irgendwelcher Verbrechen bezichtigen. Und einer hat mal, das war Nero, zufällig, als der Senat tagte, und es ging um eine wichtige Sache für ihn, und der Senat vielleicht die Frechheit besessen hätte, anders abzustimmen, wie Nero das gewollt hätte. Zufällig sind an diesem Tag ein paar tausend Prätorianer, der Leibgarde des Cäsars, beim Senat aufmarschiert und haben draußen mal mit ihren Waffen geklappert. Und siehe da, die Prätorianer bewirkten Wundersames. Plötzlich waren die Senatoren handsam und stimmten ganz nach dem Willen und Sinne Neros ab. Verstehen Sie, das muss nicht so, ich meine, da war es jetzt offensichtlich, aber das muss nicht so. Ich möchte nochmal betonen, das globale Dorf, in das wir hineingehen mit ihrem Kosmo, oder schon mittendrin sind mit seinem kosmopolitischen Denken des Weltbürgertums, das ja durch globale Probleme globale Einheit herausfordert und nach ihr ruft, das bietet nicht nur Gefahren, sondern auch Chancen. Immer dort, wo die Zeit bewegt ist, wo Krisen sind, gibt es besondere Chancen, besondere Gefahren, besondere Chancen. Eine einmalige Zeit für das Zeugnis Jesu Christi, wie im Römischen Reich. Ich habe Ihnen ja gesagt, warum das wiederkommt, das will ich nur ganz kurz machen. Vielleicht habe ich heute in einer Woche ein bisschen mehr Zeit. Nach Daniel 2 und 7 haben wir den Geschichtsverlauf im Bild vom Standbild und von Raubtieren. Und da wird gezeigt, dass von der Zeit Daniels über das babylonische, medopersische, griechische, römische Reich der Messias kommt. Und so kam er auch in der Zeit. Und dann sagt die Bibel, und dann gibt es einen Unterbruch, sagt der Schweizer. Und am Ende der Tage wird dieses vierte Reich, das ganz lange Beine hat, im Standbild, in den 10:10 wieder da sein. Deswegen sprach unser Bruder Lothar Gassmann letzten Mittwoch, wenn Sie es gehört haben, dass viele denken, na, ob er da recht hat, weiß ich nicht, aber dass 2009 mit den Verträgen das neue Römische Reich gegründet wurde. Das ist jetzt eine eigene Auslegung. Aber biblisch ist es, dass Rom wieder da sein wird. Und ich habe schon vor vielen Jahren hier darüber gepredigt, über die Parallelen des 1. und 21. Jahrhunderts. Es ist frappierend, als hätte die ganze Welt nur einen Kreis gedreht. Und heute haben wir genau die Verhältnisse zunehmend von der Zeit Jesu, nur global. Imperium Romanum ist wieder da, der ganze Zeitgeist, das Griechentum, das Denken, der Mensch in der Mitte und so weiter. Schauen wir uns noch ein paar Minuten diese Drachenkinder an. Es geht also in ein totalitäres System, das formal aber nicht totalitär ist. Sowas gibt's ja. Gell? Also, wie sagte unser Altbundeskanzler, ich will jetzt nicht in die Politik kommen, aber nur um das mal zu illustrieren, Wladimir Putin, der lupenreine Demokrat. Oder neulich habe ich was in der Zeit oder FAZ gelesen, Erdogan, vom Demokraten zum Despoten. Ich dachte, der hatte auch gar keine Ahnung. Der war schon immer so, der hat sich nur mal verstellt eine Zeit lang. Ja? Aber formal ist es natürlich eine Demokratie. Also jetzt nichts gegen Erdogan oder sonst wo, da will ich mich nicht reinlassen. Aber ich will nur sagen, es gibt formale Demokratie. Auch die DDR war ja immer eine Demokratie. Immer. Aber wir haben ja Geschwister in unserer Mitte, die haben noch die realen Segnungen des Sozialismus erlebt. Man durfte schon wählen, aber es hat sich trotzdem nichts geändert. Der Erich war immer dran. Ja? Also man muss nicht denken, dass jetzt da ganz neue Systeme kommen müssen und so. Aber dieses Tiersystem, das aus dem Nationenmeer heraufsteigt, ist die Endgestalt des Römischen Reiches. Bevor das echte Reich Gottes kommt, kommt das falsche Reich, die satanische Vorwegnahme, der Turmbau zu Babel, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Und in diesem Text, in Kapitel 13, und der Geist Gottes ist ja ein Meister der prägnanten Beschreibung. Gott kann ja mit wenigen Worten so viel sagen, dass wir in Jahrhunderten, Jahrtausenden das nicht völlig erfassen. Und ein Momentum, das hier auftaucht, ist, dass im griechischen Text immer wieder ein Wort steht, das man mit Machen, Wirken, Tun, Treiben übersetzen kann. Es ist eine total dynamisierte, dynamische, in Bewegung machende, gestaltende Zeit. Wir machen das. Wir lass uns bauen, voranschreiten. Wir können das. Machbarkeitswahn. Wie im Turmbau zu Babel. Man brauchte Gott dazu aber nicht. Voilà, lass uns bauen. Das packen wir. Haben Sie in der ganzen Corona-Krise in Deutschland einmal einen maßgeblichen Menschen sagen hören, nun wollen wir uns auch vor Gott beugen und Gott danken? Vielleicht erwarte ich zu viel. Vielleicht erwarte ich zu viel. Aber es heißt immer nur, das Volk hat das geschafft oder unsere Maßnahmen. Merken Sie etwas, wie weit wir in unserer Gesellschaft, wir, ich sage bewusst wir, weggekommen sind von unserem Gottesbezug? Spielt gar keine Rolle mehr. Es geht nur noch um den Menschen, was der Mensch macht oder nicht macht. Und der Mensch kann, wenn er will. Und wenn er sich einig ist, dieses Poeo 10-mal machen, wirken, tun, treiben, höchste Aktivität ohne Gott. Und interessant ist, und da haben wir die Parallele zu Daniel 7 mit den Raubtieren, Löwe, Adler, Bär und dann ein völlig verschiedenartiges Tier. Und wenn Sie das Tier mal lesen, die Beschreibung des Tieres von Offenbarung 13, 1 und 2, das aus dem Meer kommt, dann hat es ein Maul wie ein Löwe, das hat aber Tatzen wie ein Bär. Und es hat alle Elemente. Es ist die Summe aller gottfeindlichen Weltreiche in seiner Endgestalt. Die Offenbarung ist Daniel Teil 2 oder Daniel ist Offenbarung Teil 1. Das fußt drauf. In Daniel 7 wird dieses vierte Tier geschildert mit 10 Hörnern. In der Offenbarung hat es 10 Hörner und 7 Häupter. Also die Offenbarung, nicht das Buch Offenbarung, sondern die göttliche Offenbarung schreitet fort. Es kommen noch mehr Dinge dazu. Es ist direkt anschließend beschrieben. Es hat lauter blasphemische Namen, lästerlich. Die ersten Cäsaren hießen Augustus, Ehr- und Anbetungswürdige, Divius, Göttlicher, Dominus, Herr, der Kyrios, Deus, Gott. Domitian, ich habe schon manchmal erzählt, hat seine Erlasse unterzeichnet, euer Herr und Gott befiehlt euch. Kyrios, das Wort für Herr im Neuen Testament und das Wort im Lateinischen für also es war jetzt Griechisch und dann eben auch im Griechischen und Lateinischen das Wort für Gott. Euer Herr und Gott befiehlt. Er war auch der Soter, der Erlöser der Welt. Alles Begriffe, wo die Christen gesagt haben, es gibt nur einen Herrn, es gibt nur einen Gott, es gibt nur einen Soter, einen Heiland, Jesus, der Christus ist. Und damit standen sie dieser Klammer des religionssynkretistischen römischen Systems diametral gegenüber. Kampf, Weltreich, Gottesreich. In der Gestalt Pontius Pilatus und des Herrn. Endzeit, der Antichrist, der Kämpfer des Fleisches für den Teufel und der wiederkommende Herr. Nur diesmal kommt der Herr nicht als Lamm, sondern als Pantokrator. Offenbarung 19 wird es ja geschildert. Also dieser Mensch, der Endzeit, das Drachenkind, da gäbe es einiges dazu zu sagen, aber die Zeit ist vorangeschritten. Aber da ist auch Adolf Hitler, ja, das ist ein Riesenunterschied, ein Vorbild. Negativ. Denn was wird besonders bei diesem Tier, warum heißt er Tier? Weil es ein Mensch ohne Geist ist, tierisch. Sex macht Geld. Du kannst dein Leben so gestalten, dann hast du dich aber nicht zu Gott als Ebenbild entwickelt, sondern ins Tierhafte. Das ist eine gewisse Zeit, kann das erfüllend sein. Aber es geht an der eigentlichen Berufung und Bestimmung des Menschseins vorbei. Das ist nur ein Thema für sich. Das Tier ist ein Mensch ohne Gott. Der kann sehr intelligent, sehr gebildet, mehrsprachig, kulturell, geschliffene Manieren. Da kriegt er dann seine 6, 7 Bestecke da links und rechts hingelegt. Der weiß, wie das geht, muss nicht gucken, wie machen es die anderen. Der weiß, wie man eine Muschel öffnet, eine Auster isst. Ich weiß das nicht. Ich will es auch gar nicht essen, nebenbei gesagt. Und man kann sich von diesem Mann täuschen lassen. Aber ein Aspekt ist, er hat ein großes Maul. Sagen Sie mal, in unserer von den Medien dominierten Welt, jedenfalls die westliche Welt, hören wir mehr zu, wie jemand erscheint und wie jemand etwas sagt, rhetorisch hintereinander bringt oder was er sagt. Meine Frau und ich müssen immer schmunzeln, wenn wir Nachrichten gucken und dann sage ich, guck mal, was der für eine unmögliche Krawatte anhat. Da müssen wir beide lachen, weil das ist ja nicht das Wesentliche bei den Nachrichten, ne? So, was für eine Krawatte und ob das jetzt passt. Aber das machen wir so als Spaß, ja, das ist so. Aber ich weiß nicht, wie sehr wir doch von dem beeinflusst sind, und die Gesellschaft ist es, da gibt es zahlreiche Untersuchungen, was uns imponiert, was vor Augen steht. Und er hat ein großes Maul, er ist ein gewaltiger Redner. Seine Worte haben Kraft. Meine Worte sind Geist und Leben, sagt Jesus in Johannes 6, Vers 63. Und es gibt satanisch inspirierte Kraft der Worte. Zum Beispiel, fragen Sie mal Menschen, die Hitler reden hören haben. Goebbels, klar waren da auch Klaköre drunter, Sportpalast rede, da hat man natürlich die ganzen Parteimitglieder zum Klatschen hingefahren. Aber trotzdem, auch Menschen, die sich ihm entziehen wollten, konnten von dieser Aura und diesem Fluidum, das von ihm ausgegangen ist, sich nicht völlig entziehen. Und das wird so ein Mensch sein. Übrigens, auch der Nationalsozialismus hatte ja Reliquienverehrung, echte Holzsplitter vom Bett vom Adolf. Kieselsteine vom Obersalzberg, auf denen der Führer gegangen ist, wurden gehandelt. Ohne Witz. Und so wie es in den katholischen Ländern das Heilandseck gibt und gab, die Bibel, Kreuz, gab es das Hitlereck mit Mein Kampf um Hitlerbild dran. Messianisch-religiöse Züge. Das hat sich nur noch nicht so deutlich gezeigt, weil der Krieg ja dann einen ganz anderen Verlauf genommen hat. Macht der Worte. Wir müssen in die Schlussgerade einbiegen und zum Schluss kommen. Wir haben ja noch mal eine Stunde für Offenbarung 13. In dieser ganzen Zeit, in der die endzeitliche Dynamik so an Fahrt gewinnt und so sich auswirkt, und wir spüren schon, wie die Welt gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Es ist ständig, also jetzt ist nicht besonders viel los, aber es ist alle, wenn wir jetzt mal von vor der Corona-Krise gehen, es ist alle paar Wochen irgendwas anders. Sicherlich, manches ist gar nichts, es wird einfach medial hochgehalten, ja. Aber merken Sie, was für eine Unruhe in diese Welt gekommen ist? Es ist ein Kindsein der Zeit. Das sich überschlagen, das nicht mehr zur Ruhe kommen. Und dem Herrn sei es geklagt, leider auch in die Gemeinden. Programme und Dinge ohne Ende, aber zur Ruhe kommen vor Gott kommt zu kurz. Macht der Worte, dass sich überschlagen, die Dynamik, aber Gott ruft auch eine unzählbare Schar. Sein Wunder. Immer dann, wenn der Feind besonders aktiv ist, hat der Herr, ich sage es mal im Bild, einen besonders reichen Fischzug. Als die China-Missionare rausgeflogen sind, Boxeraufstand und andere Dinge dann später, als sie rausgeflogen sind, haben sich die Missionare große Sorgen um die Christen in China gemacht. Und als sie 50 Jahre oder wann später wieder hinein durften, da war die Gemeinde explodiert. Der Iran geht massiv, also die Iran kann man nicht sagen, sondern die Mullahs, die da herrschen, mit den Revolutionsgarden, massiv gegen die Christen vor. Ergebnis ist, nach allem, was wir so berichtet bekommen, wir haben förmlich eine Erweckung im Iran. Es ist ein Geheimnis. Man sagt im Römischen Reich, dass das Blut der Märtyrer der Same für die Christenerweckung war, für die Evangelisation. Und so haben wir heute eine einmalige Chance. Die Leute, zum Teil haben sie Panik und Angst. Können wir uns vielleicht gar nicht so vorstellen. Und dann wollen wir nicht in erster Linie diskutieren, wie gefährlich der Virus nun wirklich ist oder nicht ist oder was weiß ich und wer was gesagt hat oder vielleicht nicht gesagt hat und welche Impfprogramme oder wenn nicht, sondern wir haben zu sagen, aber ich weiß, wo du mit deiner Angst hin kannst. Und ich weiß, wo mein Leben Halt hat, ob ich sterbe oder lebe. Das ist unsere Botschaft. Dass du da so ruhig bleiben kannst, ich denke an meinen väterlichen Freund. Gut, ob man das machen soll, er hat es halt gemacht. Das war nun seine spezielle Prägung. Tschernobyl, er geht in seinen Garten, die haben sie immer viel vom Garten versorgt und erntet trotzdem. Die Nachbarin, die ist schier tot umgefallen angesichts dieser Tatsache. Ja, hast du denn noch nichts von radioaktivem Fallout und sonst was gehört? Och, hat er gesagt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt. Kann man nicht nachmachen, er war so ein Original, ja. Und er ist auch nicht radioaktiv verseucht, an Krebs verstorben. Ne? Aber ich sage nur, mir geht es jetzt nicht um den einzelnen Moment, sondern mir geht es um dieses Zeugnis. Oder Sie sagen jemand, ich habe auch Angst. Für mich ist das auch sehr schwierig. Aber weißt du, da ist noch was in meinem Leben, da weiß ich, der hat seine Hand drüber und mir wird es nicht irgendwie geschehen. Das darf man doch sagen. Wir sind doch keine Superhelden. Und man darf Menschen sagen, auch wenn es ganz kurz vorm Schluss ist, du kannst immer noch umkehren. Es kann gewesen sein in deinem Leben, was du willst. Ich habe schon mal erzählt, Corrie ten Boom hat ja dann nach ihrer KZ-Zeit und als sie überlebt hat, an den Denunzianten, der im Gefängnis in den Niederlanden sah, geschrieben. und hat ihm geschrieben, ihre Familie ist ja umgekommen, ich habe mir es hier nochmal rausgeholt. Sie schreibt zu ihm: Mein Bruder William kam als Sterbender aus dem Gefängnis, sein Sohn Kick kehrte nicht mehr aus dem KZ Bergen-Belsen zurück. Mein Vater starb nach 10 Tagen im Gefängnis, meine Schwester nach 10 Monaten furchtbarer Leiden im KZ. Das alles, weil Jan Vogel sie verpfiffen hatte an die SS. Ich selbst habe Unbeschreibliches durchgemacht, aber ich habe ihnen vergeben. Die Kraft dazu gab mir Jesus, der sagt: Liebet eure Feinde. Diesen Satz unterstrich sie im Neuen Testament, dass sie Jan Vogel zusandte. Und er schreibt zurück: Dass sie mir verziehen haben, ist ein so großes Wunder, dass ich sagen konnte: Jesus, wenn du deinen Jüngern eine derartige Liebe ins Herz gibst, bleibt auch noch Hoffnung für mich. Als ich dann in der Bibel, die sie mir geschickt haben, las, dass Jesus am Kreuz für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist, brachte ich meine schrecklichen Sünden zu ihm. Und ich weiß, Jesus hat mir vergeben, denn ihre Vergebung hat mir gezeigt, was es heißt, dass es Vergebung in Jesus gibt. In der Woche wurde er hingerichtet. Aber er ging heim. Und das ist das Zeugnis, damit schließe ich, dass wir dieser Welt geben können: Ich bin auch nicht besser wie du. Und ich bin auch gar kein Held. Aber ich weiß, zu wem ich gehen kann und wo ich angenommen bin. Und das möge Gott uns schenken, dass wir nicht den Kopf ins Sand stecken, sondern nach Lukas 21, 28, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, und das wackelt doch schon ganz schön, oder? Allerdings muss ich immer lachen, wenn ich höre, katastrophal und schlimm, da sage ich, naja, katastrophal und schlimm ist März, April, Mai in Berlin. 45, ja? Das ist ja, was wir als ganz schlimm bezeichnen, aber das ist jetzt mal dahingestellt. Aber es wackelt ja schon ein bisschen. Aber Jesus. Und egal, was bisher war, du kannst jetzt noch umkehren. Das ist doch eine wunderbare Botschaft. Weg von uns, hin auf ihn. Und das möge Gott uns schenken. Wir beten. Danke, Vater, dass das wirklich Realität ist. Und wenn wir diese Dinge lesen und wenn wir sehen, wie der Feind auch Raum bekommt, dann kann uns schon Angst und Bange werden. Wie soll das alles gehen, auch mit unseren Familien, Kindern oder Enkeln? Oder vielleicht sind wir gesundheitlich angeschlagen. Danke, dass du vermagst zu halten und zu tragen. Und dass du sprichst mehrfach, vielfach in deinem Wort: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Und das dürfen wir erleben. Das dürfen wir erfahren. Danke, dass du uns hältst, und danke, dass wir dich halten dürfen. Amen.